dass wir einander haben. Gut, dass wir einander haben. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz hörst? Stimmt, kann ich so unterschreiben. Oder vielleicht bekanntes Lied, kenne ich schon. Vielleicht aber auch, naja, über jeden bin ich jetzt nicht so ganz glücklich. Wir haben wahrscheinlich ganz unterschiedliche Assoziationen bei diesem Satz. Und vielleicht spiegelt das auch ein bisschen wider, was wir in Hauskreisen erleben, was wir in Gemeinde erleben, was wir in anderen Gruppen erleben. Gut, dass wir einander haben. Um dieses Einander geht es ja heute in dem Gottesdienst. Ihr habt es ganz gut vorgelebt. Ihr kennt es vielleicht selber und heute jetzt in der Predigt soll es auch darum gehen. Es gibt in der Bibel ganz viele Verse, wo dieses Einander vorkommt. In ganz unterschiedlichen Variationen und Zusammensetzungen. Und heute soll es um diese Stellen gehen. Wir wollen die Stellen etwas unter die Lupe nehmen und einen humorvollen Vorgeschmack findet ihr hier. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Hauskreis damit aussieht. Ihr habt eine gute andere Tradition, die werdet ihr uns ja auch nachher noch vorstellen. Es ist auch gut, dass wir in unserem Kulturkreis andere Möglichkeiten haben, um dieser Aufforderung gerecht zu werden. Wir werden nicht alle Stellen durchlesen heute, wo dieses Einander drin vorkommt. Im griechischen Neuen Testament gibt es über 55 Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Die meisten davon habe ich auf einen Zettel gedruckt und hinten ausgelegt. Die könnt ihr dann nachher nach dem Gottesdienst mitnehmen. Einige von diesen Stellen wollen wir uns heute durchlesen. Und ich glaube, man kann diese vielen unterschiedlichen Verse in mehrere Gruppen einteilen. Da wollen wir jetzt nicht zu dogmatisch sein. Jeder hätte wahrscheinlich eine andere Einteilung. Ich habe einfach drei Gruppen ausgewählt. Und in der ersten Gruppe steht zum Beispiel dieser Vers. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, in diesem Satz stecken gleichzeitig Versprechen und Bedingungen. Zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir uns einander lieben, dann werden das andere erkennen. Das ist dieses Versprechen. Wenn das da ist, dann werden andere das merken, weil das außergewöhnlich ist, weil das nicht normal ist, weil das eigentlich nicht so das vorherrschende Element in unseren Beziehungen ist. Aber dieses Wenn ist auch da. Es muss halt diese Liebe untereinander da sein, damit sie erkannt werden kann. Beides gehört zusammen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor einigen Wochen hatten wir ja den Emmerts-Grundcup, wo wir als FEG-Mannschaft einen glorreichen Triumph davongetragen haben. Und Robin Remoff hatte nach dem Turnier hier kurz berichtet. Und eine Sache, die mir die Jungs aus seiner Mannschaft schon gleich an dem Tag erzählt haben, ist mir hängen geblieben. In Robins Mannschaft waren auch zwei Jungs, ich weiß nicht, ob aus seiner ehemaligen Klasse, auf jeden Fall Freunde, die nicht so viel mit Kirche und Glauben am Hut haben. Und sie haben nach dem Turnier einfach gemerkt, dass in dieser Mannschaft etwas anders war. Es war nicht unbedingt das Gefühl von Mannschaft, das sie vielleicht in ihrem Fußballverein sehen. Es war etwas anderes. Sie haben es gemerkt. Dieses Versprechen hat sich in dieser Kleinigkeit beim Fußballturnier, beim gemeinsamen Kicken erfüllt. Und dieses Versprechen können wir auch genauso aufnehmen und ausleben und umsetzen in den Beziehungen, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen. In die gleiche Gruppe gehört auch der nächste Vers. Darum ehrt Gott in dem, ganz wichtig, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ehrt Gott, und dann wird beschrieben, wie das funktionieren kann, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Vom Verständnis dieses Satzes ist er ja nicht schwer, oder? Den kann jeder, glaube ich, verstehen, auch in seiner Satzstruktur. Aber das umzusetzen, das auszuleben, das Annehmen voneinander, das ist nicht nur Annehmen meines Partners, nicht nur Annehmen meines Freundes oder die Leute, die mich auch mögen. Einander sind alle. Alle, die Jesus nachfolgen, zumindest in diesem Vers. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und ich finde das interessant, unsere deutsche Kultur, aber wahrscheinlich auch viele andere westliche Kulturen, brüsten sich ja so ein bisschen momentan mit der Toleranz. Also wir sind ja ein total tolerantes Land, eine total tolerante Kultur und wir wollen ja irgendwie tolerant allen gegenüber sein, zumindest sagen wir es so. Aber wenn es dann um dieses Annehmen geht, dann kommen wir bei unserer Toleranz auch an die Grenzen, oder? Ganz praktisch, kann ich den annehmen, der bei der Bundestagswahl vielleicht eine Partei wählt, die am anderen Spektrum meiner eigenen Partei steht? Kann ich den wirklich so einfach annehmen und ihn lieben, so wie es in dieser Gruppe der Verse heißt? Oder ein ganz praktisches Beispiel, das wir schon erfahren haben, und viele von euch werden jetzt denken, das ist ja eine Kleinigkeit, aber da hört es manchmal auch schon auf. Unsere Tochter war 4 und noch nicht im Kindergarten. Stellt euch das mal vor. 4 und noch nicht im Kindergarten. Was wir uns da teilweise von anderen Leuten anhören mussten, war schon komisch. Es ist unsere Entscheidung, oder? Die Toleranz hört dann bei solchen Kleinigkeiten manchmal auf. Dort gerade, wo es gegen den Mainstream, gegen unsere Kultur geht, da kommen die Grenzen dann ganz schnell zum Vorschein. Oder man merkt es vielleicht auch, wenn jemand eine ganz andere Persönlichkeit hat als ich. Vom Profil genau entgegengesetzt ist von dem, was ich eigentlich lebe. Weil das, was ich lebe, ist ja meistens schon so das Bessere und das Richtige. Und wenn jemand genau anders herum ist, dann kann ja schon etwas nicht mehr ganz mit ihm stimmen. Wie passt das da? Ist diese Annahme und die Liebe zueinander noch da, wenn er vielleicht auch ganz anders aussieht? In diesem Vers wird uns Jesus als Vorbild dahingestellt, wie Christus euch angenommen hat, wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat mich und dich geliebt und angenommen, obwohl wir nicht nur ein paar schräge Ansichten haben, sondern obwohl ich richtig Dreck am Stecken habe, obwohl ich ihn richtig traurig mache mit dem, wie ich manchmal lebe. Und trotzdem liebt er mich und trotzdem hat er mich angenommen. Und das wird hier als Vorbild für uns, als seine Nachfolger bereitgehalten. Ich habe die Verse dieser Gruppe mal überschrieben mit einander lieben und annehmen. Einander lieben und annehmen. Eine dieser Gruppen aus den vielen Einanderstellen, um die es heute geht. Die nächsten Verse habe ich mit den Worten überschrieben, einander unterordnen und dienen. Und der Vers dazu beinhaltet genauso krasse Worte. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das Einander kommt hier im Deutschen nicht ganz rüber, aber es wird ausgedrückt hier mit den Geschwistern höher, von ihnen höher zu denken als von euch selbst. Ganz unpopuläre Worte stecken hier drin, oder? Dienen, unterordnen, Demut, das sind Begriffe, die so in unserer Alltagssprache und in unserem Umgang miteinander gar nicht mehr so viel Platz haben. Wenn ihr da vielleicht an euren Arbeitsplatz denkt, an die Beziehungen, die ihr da habt, an euren Verein, in dem ihr seid, Demut, unterordnen, dienen, ist nicht so vorherrschend. Die hier, die herrschen da eher so ein bisschen vor. Ne? Durchsetzen, der andere muss einstecken, ich will meins durchsetzen. Das ist das, was eigentlich unseren Alltag und unsere Beziehungen oder unser Umfeld bestimmt. Aber diese Worte, dienen, unterordnen, Demut, sind die Attribute, die Jesus ausgezeichnet haben. Und Jesus ist ja gerade das Vorbild. Das Vorbild, dem wir nachkommen, denn wir sind Nachfolger. Das heißt, wir gehen auf den Fußspuren, die er vorgezeigt hat. Da gehen wir hinterher, also wollen wir diesen Attributen auch ein Stück weit nachkommen, soweit es uns möglich ist. Und Jesus, kam er, um sich bedienen zu lassen? Nein, er sagt an einer Stelle ganz ausdrücklich, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Das war sein Auftrag, das war seine Mission, das war seine Haltung, seine Herzenseinstellung, sein Herzschlag. Und das können wir auf jeder Seite des Neuen Testamentes nachlesen. Er ist gekommen, um anderen zu dienen, um ihnen zu helfen, sich ihnen zu unterordnen. Und das hat er einmal ganz praktisch gemacht, als er seinen Freunden die Füße gewaschen hat. Er, als ihr Lehrer, als ihr Meister, ihr Ausbilder, hat ihnen die Füße gewaschen. Das war undenkbar in der damaligen Zeit und ist es heute ja immer noch. Und an der Stelle fordert er seine Freunde auf, diesem Beispiel nachzukommen. Dienen, unterordnen, Demut, das hat Jesus vorgelebt. Seinen größten Dienst hat er uns erwiesen, als er gestorben ist. Karfreitag liegt noch nicht lange hinter uns, da haben wir uns daran erinnert. Das drückt seine Herzenshaltung aus. Er ist bis zum Letzten dieser Haltung treu geblieben, uns Menschen zu dienen, obwohl wir nicht unbedingt immer die liebenswertesten sind. Und deshalb die Frage, kannst du sagen, wie Jesus will ich meinen Geschwistern dienen und mich ihnen unterordnen? Wie Jesus will ich meinen Geschwistern, meinen Brüdern, Schwestern, den anderen Nachfolgern Jesu dienen und mich ihnen unterordnen? Jesus ist das Vorbild, er hat es vorgemacht. Wir dürfen Schritt für Schritt in die gleiche Richtung gehen. Die dritte und letzte Gruppe ist nicht weniger herausfordernd, wahrscheinlich sogar mehr. Bei dieser Gruppe, bei den Aussagen, kann man nämlich ein Stück weit besser messen, ob ich irgendwie dem nachkomme oder nicht. Ob ich alle anderen annehme, ob ich sie liebe, das kann keiner von außen sehen, oder? Ich kann etwas tun, was danach aussieht, aber ob es wirklich hier drin ist, weiß keiner. Aber die Aussagen dieser nächsten Gruppe, bei denen geht das etwas besser. Und in der Regel machen wir es selber auch total ungern. Und wir haben es auch noch weniger gern, wenn es jemand bei uns macht. Wovon rede ich? Einander ermutigen und zurechtweisen. Ganz böses Wort. Zurechtweisen. Ermahnen, heißt es in älteren Übersetzungen. Mit dem Ermutigen haben wir vielleicht nicht die größten Probleme. In der Regel können wir gut damit umgehen, wenn uns jemand ermutigt, oder? Wir können es annehmen, es tut sogar etwas gut, es hilft uns vielleicht, es ermutigt uns halt. Doch da vielleicht die ganz konkrete Frage, wen möchtest du in dieser Woche ermutigen? Wen möchtest du in dieser Woche ermutigen, wo du es vielleicht noch nicht getan hast, noch nie getan hast? Vielleicht einen Arbeitskollegen, vielleicht deinen Nachbarn, vielleicht jemanden aus der Gemeinde. Wen möchtest du in der nächsten Woche ermutigen? Kommen wir zum Zurechtweisen. Das entspricht ja überhaupt nicht unserer jetzigen Gesellschaft, oder? Zurechtweisen? Was? Bist du verrückt? Das geht doch gar nicht, das macht man nicht. Jeder ist doch für sich selbst verantwortlich, nicht der andere für irgendjemanden. Ich lebe mein Leben so, wie ich es will, und du kannst es gerne so leben, wie du es willst. Das ist doch die Haltung, wie wir uns begegnen, wenn es um Charakter oder eigenes Verhalten geht. Aber trotzdem stehen solche Aussagen mehrmals in unserer Bibel, im Neuen Testament vor allem. Paulus und die anderen Autoren kommen mehrmals darauf zu sprechen, dass wir uns belehren sollen, dass wir uns ermahnen sollen, dass wir uns zurechtweisen sollen, dass wir jemanden darauf hinweisen sollen, wenn er auf dem Holzweg ist. Wir kommen also nicht drum herum. Es steht da einfach drin. Ich möchte zwei Verse dazu vorlesen. Der erste steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr es auch schon tut. Beide in einem Vers. Ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einander. Ein anderer Vers, der das etwas mehr ausführt. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Untereinander ermahnen könnt. Und wir sehen, hier steckt schon etwas mehr drin. Er weiß, der Paulus weiß, dass die, die den Brief lesen, voll Güte sind und dass sie erfüllt sind mit aller Weisheit und Erkenntnis und Verständnis, könnte man vielleicht auch sagen. Und weil das gegeben ist, traut er ihnen auch zu, sich gegenseitig zu ermahnen. Es ist also nicht so eine blinde Aufforderung an alle, ermahnt euch jetzt. Das geht nämlich ziemlich oft in die Hose, wenn das einfach so gemacht wird. Man braucht schon ein Stück weit die richtige Haltung. Man braucht die richtige Haltung dem anderen gegenüber, ihn zu lieben, ihn angenommen zu haben. Und aus dieser Güte heraus, die wir ja auch von Jesus erlebt haben, können wir dann auch ganz vorsichtig an den Nächsten herantreten und ihn auf etwas aufmerksam machen. Wurdest du schon mal zurechtgewiesen? Oder hat dich jemand schon mal zurechtgewiesen? Wie ging es dir dabei? Es ist nicht unbedingt das schönste Gefühl, das man in dem Moment hat, oder? Man kann sich bessere Begegnungen vorstellen. Doch ich bin fest davon überzeugt, wenn wir an uns selbst arbeiten wollen, wenn ich an mir arbeiten will, an meinem Charakter, an meinem Verhalten, dann komme ich nicht drum herum, so etwas auf mich wirken zu lassen. Das erstmal anzunehmen und das zu hinterfragen, zu prüfen und zu schauen, stimmt das wirklich, was diese Person mir gerade gesagt hat? Aus meiner Erfahrung passt das oft. Es stößt etwas in mir an, wo ich merke, ja, da hatte ich schon eine gewisse Schieflage und das will ich jetzt ausrichten, wieder gerade biegen. Ich muss mich aber dafür öffnen, ich muss bereit sein und das auf mich wirken lassen. Ein ganz passender Vers aus den Sprüchen, von der Weisheit ganz ähnlich wie das Predigerbuch. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Eisen wird mit Eisen geschärft, das ist uns bekannt. Und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Hier steht das in ganz anschaulichen Worten drin, was Paulus in den Versen vorher schon gesagt hat. Wir schleifen uns gegenseitig. Manchmal ist es nur ganz leicht, manchmal knallt es schon ein bisschen, aber wenn wir das ernst nehmen und mit etwas Abstand versuchen, nochmal darüber nachzudenken und das auf uns wirken zu lassen, dann passiert da etwas. Dann verändert sich etwas, dann schleifen wir uns gegenseitig. Und ich hatte es jetzt schon mehrmals gesagt, natürlich kommt es auf die innere Haltung an, die ich dabei habe, wenn ich andere versuche, irgendwie zu lieben oder anzunehmen, zu unterordnen oder ihnen zu dienen, ermutigen oder zurechtweisen. Und ich habe diese innere Haltung mal unten mit dem Wort des Tages versucht, ein bisschen zu umschreiben. Die innere Haltung kann ganz unterschiedlich aussehen. Sie kann ein Gegeneinander sein. Sie kann aber auch ein Nebeneinander sein. Die Haltung kann aber auch in einem Miteinander ausgedrückt werden. Und die Königsdisziplin, so hat es Hans-Peter noch diese Woche zu mir gesagt, und das hattet ihr auch gerade schon ein paar Mal in euren Berichten übereinander erwähnt, ist das Füreinander. Das Füreinander ist eigentlich die Haltung, die sich in all dem Oberen ausdrückt. Einander zu lieben, sie anzunehmen, zu ermutigen und ermahnen, ist immer davon geprägt, dass man etwas Gutes für den anderen will, das Beste sogar für den anderen will. Und deshalb tue ich es für ihn, für sein Bestes. Ich kann so tun, als ob ich andere annehme, aber in Wirklichkeit ist das vielmehr ein Nebeneinander. Wir sitzen hier alle so schön nebeneinander und es macht den Eindruck, als ob wir uns alle angenommen hätten, weil ihr streitet nicht miteinander, ihr sitzt da ganz friedlich. Und nach dem Gottesdienst gibt es hier in der Regel auch keine Tumulte, auch nicht unten beim Kaffee. Also es scheint so, als ob wir uns angenommen hätten. Aber es könnte auch ein Nebeneinander sein, wo man vielleicht Jahr ein, Jahr aus, jahrzehntelang nebeneinander in dieser Gemeinde lebt, sich aber noch gar nicht wirklich angenommen hat. Ich kann jemanden zurechtweisen, weil ich gegen ihn bin. Dieses Gegeneinander, ich will ihm einen reindrücken, eine auswischen und deshalb ermahne ich ihn, es steht ja in der Bibel, aber die innere Haltung ist eine total falsche. Und dann werden wir dieser Aufforderung auch nicht gerecht, weil es dann nicht mehr von dem Füreinander geprägt ist. Ich kann aber auch jemanden zurechtweisen, weil ich sein Bestes will. Ich sehe, der Weg, auf dem er sich befindet, ist eine Sackgasse. Er läuft vielleicht in eine üble Situation herein und deshalb, weil ich das nicht will, weil ich für ihn bin, spreche ich ihn an. Nicht, weil ich gegen ihn bin, weil ich ihm etwas Böses will, sondern weil er mir total wichtig ist, weil ich nicht möchte, dass er weiter in diese Richtung geht, denn die Richtung ist überhaupt nicht gut für ihn. Darum spreche ich ihn an. Das ist das Füreinander, die Königsdisziplin. Wovon sind deine Lebensbereiche geprägt? Vom Gegeneinander, vom Nebeneinander, vom Miteinander, vom Füreinander? Wie sieht es in deinen Freundschaften aus, in deinen Beziehungen am Arbeitsplatz, in deiner Ehe? Was prägt deine Lebensbereiche? Die letzte Frage ist nun, wie kann man das in der Gemeinde umsetzen? Wie kann man das ja mehr in unseren Alltag hineinbringen? Da muss man erstmal festhalten, dass die Autoren, die diese ganzen Verse geschrieben haben, in erster Linie nicht an die Ehe gedacht haben oder an Freundschaften irgendwo, an sonstige Beziehungen, sondern sie haben tatsächlich an Gemeinde gedacht. Das hatten sie vor Augen, als sie diese Verse geschrieben haben. Das, was wir hier gemeinsam Woche für Woche leben. Bei uns sind es aber sonntäglich so um die 250 Leute, die hier ein- und ausgehen. Hatten die Autoren diese Situation vor Augen? Wie können wir das mit so einer großen Menge umsetzen? Ein erster Punkt ist das Selbststudium. Deshalb habe ich auch die kleinen oder größeren Handouts mit den ganzen Bibelversen mitgebracht. Die liegen hinten auf dem großen Tisch aus. Die könnt ihr nachher mitnehmen. Da steht eine ganze Liste an Versen, wo es um dieses Einander geht. Die können wir uns mitnehmen im Hauskreis oder für uns selbst durchlesen und einfach mal schauen, was spricht mich da besonders an? Was will mich vielleicht schleifen? Was macht mich wütend? Auch ein Anzeichen dafür, dass ich mich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Aber die Frage bleibt trotzdem, können wir uns in dieser großen Menge annehmen und lieben? Können wir uns gegenseitig dienen und unterordnen? Können wir uns ermahnen und zurechtweisen? Geht das in dieser Gruppe? Ein Stück weit wahrscheinlich schon. Wir können versuchen, niemanden auszugrenzen. Und auf Leute, die vielleicht neu sind oder die wir noch nicht kennen, zuzugehen und dieses Annehmen, dieses Füreinander anfangen auszuleben. Das geht natürlich. Wir können uns helfen, Dort, wo wir sehen, dass es am Sonntag jemand Hilfe braucht, wenn er vielleicht was Schweres zum Auto trägt oder nachher beim Spülen nach dem Kirchencafé, dort könnten wir mal fragen, ob Hilfe nötig ist. Wir könnten auch Mitarbeiter ermutigen, vielleicht den Hauskreis 22 für das, was sie heute hier geleistet haben. Also in gewissem Maße können wir es schon tun, aber ich glaube, so richtig ausleben können wir all diese Aufforderungen in dieser Gruppe am Sonntagmorgen gar nicht so sehr. Das Problem ist, wir kennen uns gar nicht so gut. Es ist auch unmöglich, bei 250 Leuten die anderen so gut zu kennen. Das erwartet auch niemand von uns. Das geht bei so einer Größe der Gemeinde nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, ob jemand gerade vielleicht Trost braucht, ob er gerade Hilfe braucht, ob er vielleicht Zurechtweisung braucht, weil ich gar nicht so tief im anderen drinstecke, dass ich sagen könnte, in welcher Lebensphase er sich gerade befindet. Was will ich jetzt damit sagen? Unsere Gemeinde ist zu groß? Nee, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich denke, es ist auch in großen Gemeinden möglich, das hier umzusetzen. Diese große Gemeinde braucht dann aber kleinere Einheiten, wo das dann ganz konkret passieren kann. Kleinere Einheiten, Kleingruppen. Solche Kleingruppen können ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ein enger Freundeskreis sein, wo man nicht nur über Wetter und Fußball redet, sondern auch ganz konkret über den eigenen Zustand, die Lebensumstände, in denen man steckt, die Probleme, die man hat. Es kann also ein enger Freundeskreis sein, der genau das hier praktiziert. Es kann aber auch eine Dienstgemeinschaft sein, vielleicht eine Band oder ein Gebetskreis oder irgendeine andere Arbeitsgruppe, die immer wieder zusammenkommt, wo man füreinander diese Verantwortung übernehmen kann. Solche Kleingruppen können also ganz unterschiedlich aussehen, aber nicht zuletzt sind es die Hauskreise. Es sind Hauskreise, die dafür prädestiniert sind, das hier umzusetzen, das dem gerecht zu werden, was wir im Neuen Testament so oft sehen. Ihr habt es uns schon etwas gezeigt, ihr habt uns einen Einblick da hineingegeben, wo ihr euch annehmt, wo ihr euch helft, wo ihr euch ermutigt. Es sind manchmal Kleinigkeiten, manchmal auch richtig große Sachen, die einen total belasten. Da kann der Hauskreis mit dabei sein, mithelfen, das umsetzen, was uns der Geist des Neuen Testamentes so auf den Weg gibt, wenn wir die Bibel lesen. Hauskreise geben uns dann, wenn sie so gelebt werden, auch wieder Anlass zu sagen, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander haben. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie kann ich denn Teil eines Hauskreises werden? Ich war es noch nicht. Dann ist es genau die Frage, die wir mit diesem Gottesdienst aufwerfen wollten. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hinten an der Auslage kleine Infoblätter, die über Hauskreise in unserer Gemeinde oder Hauskreisarbeit in unserer Gemeinde informieren. Ihr könnt auf uns Pastoren zukommen. Hans-Peter, der heute schon von langer Hand geplant in der FEG Hasloch ist, weil er dort ja auch angestellt ist. Er leitet die Hauskreisarbeit in unserer Gemeinde. Ihr könnt also gerne nächsten Sonntag auf ihn zukommen. Ihr könnt aber auch natürlich genauso auf mich zukommen, wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ihr einen Hauskreis sucht. Und ihr könnt natürlich auch eine E-Mail schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse schon seit langem, die diesem Zweck dient. hauskreise@feg-heidelberg.de. Wenn du also Interesse an einem Hauskreis hast, und wenn du noch keinen hast, rate ich dir ganz dringend, dich mit dieser Frage zu beschäftigen. Hauskreise sind natürlich nicht etwas für jeden, das will ich gar nicht sagen. Es gibt aber Kleingruppen, die ganz anders gelagert sind. Vielleicht eine Zweierschaft mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Vielleicht eine Dreierschaft. Vielleicht einfach ein Commitment mit einer anderen Person, dass wir ihr zugestehen, mich immer wieder mal zu fragen, wie läuft es in deiner Nachfolge mit Jesus? Wie bist du da unterwegs? Was beschwert dich gerade? Gib jemandem die Erlaubnis, dich das immer wieder zu fragen. Ich glaube, Kleingruppen sind heute, aber auch damals schon einer der Schlüssel, um das zu erleben und das umzusetzen, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Und darum ist es uns als Gemeinde so wichtig, dass die Hauskreise sich weiterentwickeln, dass neue Mitglieder und Freunde auch Teile unserer Hauskreise werden, weil wir denken, dass das ein Schlüssel dazu ist, um sich selbst weiterzubringen, um anderen zu helfen und um schlichtweg das zu erfüllen, was in der Bibel steht. Denn in so einer großen Menge sonntags oder unter der Woche ist das gar nicht wirklich möglich. Wir hören jetzt ein Musikstück und in der Zeit habt ihr einfach die Möglichkeit, nochmal darüber nachzudenken und zu schauen, was ihr vielleicht für Schlussfolgerungen aus diesem Gottesdienst und aus dieser Predigt zieht. Amen.